Kette Köln, der Podcast von Fans für Fans. Präsentiert von sparhandy.de. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff.
Marcel Risse und Salih Özcan beratschlagen sich. Risse, Vollspann drauf!
Unsere Themen. Wie ist der Punkt in Augsburg einzuordnen? Unsere Analyse. Ausblick auf das Spiel in Bochum. Zu Gast im Studio Oliver Seeg, Vorsitzender vom Sportausschuss im Rat der Stadt Köln und großer FC-Fan. Und wie immer, Tippspiel, Bützje und OFG der Woche. Viel Spaß beim Hören.
Dreierkette Köln, der Podcast, Folge 112, eine Osterfolge. Deshalb zunächst mal frohe Ostern hier in diese Runde. Und natürlich frohe Ostern alle unsere Hörerinnen und Hörer bei beschissenem Wetter heute Ostermontag. Aber wir werden euch die Stimmung jetzt noch besser machen und versüßen. Ich entschuldige den Dan wie so oft, der ist musiktechnisch verreist über Ostern. Aber wir haben einen tollen Ersatz. Guter Freund, großer FC-Fan, Ratspolitiker in Köln und gestern Augsburg live dabei gewesen. Hallo Oliver Seeg, grüße dich.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr schön, dass du da bist. Und natürlich Stefan Jung, auch der Osterhase persönlich, sitzt auch bei uns. Hallo lieber Stefan, du hast das Spiel gestern im Fernsehen gesehen. Wie war es denn am Fernseher? Bevor Olli und ich unsere Live-Eindrücke gleich schildern.
Ja, also ich war tatsächlich am Fernsehen unter anderem ja, weil Feiertag war und Happy Wife, Happy Life. Deswegen musste man auch mal den ganzen Tag zu Hause verweilen. Und die Eindrücke, erste Halbzeit, war ich noch guten Mutes. Ja. Da sprachen ja tatsächlich auch, ich als Freund der Zahlen, die statistischen Werte noch, auch X-Goals und so weiter, alles gut. Zweite Halbzeit, um es kurz zu machen, ich war einfach nur froh, als dann der Schlusspfiff ertönte. Also das war ja eine durchaus gegebene Dominanz der Augsburger, spielerisch auch stark. Mbabu heißt der Kollege, glaube ich, auf der rechten Seite Augsburger, also ein sensationelles Spiel abgeliefert, muss unfassbar. Man mal tatsächlich eingestehen. Und ich sag mal, ein verdammt, verdammt glücklicher Punkt, den wir da mitnehmen konnten. Ja, ob das dann am Ende reichen wird, ich werde von Spieltag zu Spieltag etwas skeptischer, deswegen freue ich mich heute wieder auf Martins Aufbaustunde mit der rosa-roten Brille, der mir von den nächsten 5 Siegen gleich erzählen wird.
Die Statistik kommt gleich, aber du warst froh nach Abpfiff, weil natürlich das war glücklich, das ist keine Frage, sind sich glaube ich alle Fans einig. Aber war es denn 2 verlorene Punkte oder doch ein gewonnener? War Augsburg ja gerade aktuell schon stark performt und gestern fand ich auch ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja gut, Fakt ist, 2 Serien sind gerissen. Also einmal ist die Augsburger Serie gerissen von 4 Siegen hintereinander. Unsere Serie ist gerissen, weil wir eben jetzt nicht 3 Punkte mitgenommen haben aus Augsburg. In einer normalen, Anführungsstrichen, Saison hätte ich gesagt, ist ein gewonnener Punkt. Im Moment hilft uns hätten uns einfach 3 Punkte geholfen. Ich habe tatsächlich mal versucht zu googeln, ob es irgendeine Umrechnungsmöglichkeit gibt, was natürlich völlig Quatsch ist, aber mich hätte mal interessiert, auf welchem Platz wir mit diesen ganzen 100.000 Unentschieden nach der 2-Punkte-Regel gestanden hätten. Wahrscheinlich irgendwo im gesicherten Mittelfeld. Einfach nur interessenhalber, habe ich aber nichts gefunden.
Google kann doch alles. Olli, du warst gestern live vor Ort auf dem Rückweg aus dem Skiurlaub. Wir haben uns getroffen in der Halbzeit auch zusammen eine Cola getrunken, weil wir gestern beide Autofahrer waren. Sehr außergewöhnlich für uns beide beim Fußballspiel.
Du weißt, was drin war, eine Cola.
Aber in der Halbzeit warten wir beide schon. Wir nehmen den Punkt mit, im Gegensatz zu unseren Mitdiskutanten. Jetzt mit etwas Rückblick drüber schlafen. Wie schätzt du es ein?
Ja, also ich habe den Abpfiff so herbeigesehnt, ne, muss ich ehrlich sagen. Und trotzdem hat man ja diese Szenen noch vor Augen, da läuft Downson alleine aufs Tor fast zu. Wir hatten ja dann nochmal so 1-2 Situationen, Luca Waldschmidt, so ein schmutziges 2-1, trotz Unterlegenheit. So, aber ist ja kein Wunschkonzert, ist jetzt eine Floskel. Mhm. Aber ich bin eben, ich sehe das genauso wie der Stefan, auch aus Sicht des Stadionbesuchers. Ich finde diesen Punkt allerdings wirklich ein Punktgewinn, weil die Alternative wäre natürlich, du kriegst natürlich dann so ein Ding in der 89. Auch, ich weiß nicht, wie das am Fernseher dann war mit der Elfmeterentscheidung, ob die sehr kritisch war, dass mir auch das Herz in die Hose gerutscht.
Mir auch.
Also daher gibt es so ein paar Momente, das war gut, dass wir diesen Punkt bekommen haben.
Ja, es war emotional so ein bisschen schwierig, weil was du sagst, stimmt ja komplett. Man hatte immer wieder diese Kontergelegenheiten. Die Augsburg haben extrem früh gepresst, lief ja wirklich viel Platz. Und es gab ja auch in der zweiten Halbzeit, trotz dieser Dominanz, die Stefan richtig beschrieb, 4-5 Möglichkeiten. Einmal Meiner, der dann etwas zu spät ablegt oder das ist unglücklich. Downs mit einem Riesending. Waldschmidt, glaube ich, komischerweise im Fernsehen, was er noch nicht mal gesehen war, auch noch eine Riesenchance, glaube ich, schon in der Nachspielzeit. Genau. Hat dann auch Egoismus walten lassen, hätte nochmal nach rechts rüberlegen können. Aber dennoch war das, wie soll ich sagen, Übergewicht der Augsburger schon krass in der zweiten Halbzeit. Halbzeit und der Punkt, also ich habe mich ähnlich gefühlt wie in Gladbach, ein bisschen durchs Wasser gezogen und so, puh, durchatmen. Nur, ob rosa-rote Brille oder nicht, kann man gleich noch gleich in die Zukunft blicken. Es wird dünner, die Luft, das ist einfach so. Ne? Du musst jetzt punkten, aber Mainz gewinnt und nicht, holt einen überraschenden Punkt in Leipzig, zwar auch mit viel Glück, anders hätten sie auch einen Elfer kriegen können, dann wären es drei
müssen,
gewesen. Ne?
Müssen in
mein Sohn sagt auch müssen, ich habe es nicht gesehen. Ja, ja. Aber insofern, jetzt kommen natürlich die heißen Wochen. Aber Augsburg viermal vorher gewonnen, hat einen guten Lauf und deshalb glaube ich den Punkt mitnehmen. Wir haben noch 7 Spiele, Krise der Bayern, ansonsten nur Trümmertruppen, also insofern könnte was funktionieren. Hören wir mal, was der Dan zum Spiel sagt, lieber Cocky. Übrigens frohe Ostern auch dir, lieber Cocky.
So, hallo zusammen und ein spätösterlicher Gruß aus Norddeutschland. Ich bin privat ein paar Tage hier und habe das Spiel auf DAZN geschaut, auf meinem absoluten Lieblingssender. Und es war insgesamt kein Vergnügen, was diesmal gar nicht an der Zone lag, sondern am Spiel selber. Ich fand das unglaublich anstrengend, das zu schauen, und es war tatsächlich kein Spaß. Ich war im Prinzip froh, als vorbei war. Ich fand das über weite Strecken doch erschreckend schwach. Ich weiß, dass Augsburg zuletzt einen Lauf gehabt hat und man insofern dann auch sagen könnte, toll, dass man nicht verloren hat, aber es reicht halt in der aktuellen Situation, da die Saison zu Ende geht, nicht aus, unentschieden zu spielen. Und das hatte man ja auch erkannt. Und ich glaube halt, dass dieser Offensivgedanke mit zwei Stürmern nicht so richtig funktioniert hat, und diese Idee, jetzt das Spiel machen zu wollen, das hat offensichtlich in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert. Ich finde, dass Davies Elke mit Ausnahme des Tores nicht stattgefunden hat und dass eben auch aus dem offensiven Mittelfeld einfach viel zu wenig Impulse kamen, zu viele Pässe, die einfach nicht ankommen, auch teilweise kurze Pässe, die über wenige Meter gehen, die nicht beim Mitspieler landen. Das fand ich schon alles sehr frustrierend, und insofern denke ich mir, dass man, ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist. Ich würde persönlich als Fan vermuten, nein, sondern dass man halt Kontersituationen versuchen sollte zu nutzen, was ja das eine Mal auch wirklich dann sehr schön geklappt hat. Das Gegentor, das 0-1, fand ich wieder grotesk, weil es praktisch keine Gegenwehr gab. Da ist niemand am Mann und da ist kein Druck auf die gegnerische Mannschaft. Das fand ich ziemlich erschreckend. Insgesamt bin ich ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch, und da die direkten Spiele noch anstehen für den FC, ist ja auch die rechnerische Möglichkeit noch da, dass man die Relegation oder sogar noch besser schaffen könnte. Ich weiß nicht ganz genau, wo die Hoffnung herkommen soll, dass man Spiele gewinnt, aber wie gesagt, das ist vom Spielplan her ist es noch möglich, und solange das der Fall ist, gebe ich natürlich auch die Hoffnung noch nicht komplett auf, aber ich wäre beruhigt, wenn ich wüsste, dass sich die Verantwortlichen gute und zielführende Gedanken über eine Zukunft machen, die vielleicht auch bedeuten könnte, dass man von unten wieder aufbauen muss. Und einiges in mir fürchtet auch, dass es dazu kommen könnte.
Zunächst mal muss man vermerken, unentschuldigtes Fehlen. Also er hat letzte Woche gesagt, er wäre musikalisch unterwegs. Also ich mache mal einen Haken auf meinen Zettel, lieber Dan. Das ist ein Nachspiel. Ansonsten, Stefan, nein, natürlich die Augen zwinkern, was du so hören, nicht sehen und Hörer. Ich finde, du musst dem Dan aber auch einer Sache widersprechen. Der FC war, glaube ich, auf Konter ausgelegt und wollte eigentlich massiv stehen und nach vorne schnell spielen. Da ist aber auch zwei Spitzen. Und ich fand, das System war erkennbar. Augsburg war nur besser, das ist das Problem. Und ich habe den Fehler erst in der Doppel-6 gesehen, da wir da nicht gegenhalten konnten. Nach vorne lief es ja gar nicht so schlecht. Oder Olli, Stefan, wer will?
Also ich, Stefan, bin da tatsächlich auch bei dir, Martin. Also ich habe jetzt auch die Kritik am gesamten Spiel nicht wirklich nachvollziehen können, weil ich tatsächlich auch im Nachgang wieder dachte, irgendwie war es zuletzt dann doch immer ein Spektakel, wenn der FC gegen Augsburg spielt. Das waren ja früher mal wirklich ganz komisch anzuschauende Spiele, aber allein im Hinspiel hätte es ja schon 8-8 ausgehen können, das 1-1 damals mit, keine Ahnung, 5-mal Aluminium. Und ich fand das auch gestern an sich grundsätzlich ein schön anzuschauendes Spiel. Also da war Kampf, da waren spielerisch gute Szenen dabei. Also ich fand das jetzt, kann diese Kritik jetzt nicht nachvollziehen. Und auch das System fand ich grundsätzlich von der Denke, deswegen bin ich ja bei dir, Martin, in Ordnung. Und das konnte man auch erkennen. Dass dann jetzt quasi ein Ljubicic leider wieder weitestgehend schwach gespielt hat für seine Verhältnisse. Ich weiß, du bist ja ein großer Fan. Ich war auch ein großer Fan. Aber ich sag mal, für seine Verhältnisse, das, was er kann, hat er da gestern wieder einige Böcke gehabt. Und diese Fehlpässe teils von Hüseyin Basic, die uns ja gefühlt dreimal hätten auch weiter in Rückstand bringen können, diese Einzelfehler, die muss man einfach mal endlich jetzt abstellen. Und da frage ich mich, wo ist der Geist von? Wo war das? Alforga?
Al-Gorfa.
Al-Gorfa.
Der ist noch im Glas da. Nein, Quatsch. Ich bin da komplett bei dir. Man merkt, wie wir zwar immer mehr innerlich zusammenwachsen, weil du bereitest schon meine Fragen an Olli vor, weil ich habe das genau darin gesehen. Ich fand die Doppelsechs so schwach, auch die beiden Personalien. Jubicic nach hinten desaströs. Ja. Nach vorne sah man sein Können. Sah man, mehr Bau nicht. Er hat es auch nicht rübergebracht. Rusan Basic fand ich gestern, er hat überall eine 5 bekommen. Das fand ich noch wohlwollend. Mhm. Ehrlich gesagt, nicht nur wegen des krassen Fehlers kurz vor der Halbzeit. Aber da hat mir total der Martel gefehlt, Olli. Ach, und auch so diese Kompromisslosigkeit dazwischen zu fliegen. Da hat der Patscherer dann Rabenschwarz darauf links gehabt und deshalb war man so offen, oder sehe ich das falsch?
Nee, sehe ich ganz genauso, weil ja natürlich Ljubicic und Husin Basic auch eher offensiv ausgerichtet sind, ja, und aus meiner Sicht überfordert waren, was das Defensive angeht, also Stichwort Martel, und da kann ich mir nur erklären, dass er wirklich ihn schonen wollten oder nicht ganz das Risiko gehen wollen aufgrund seiner Verletzung. Und er Paccarada hat mich total enttäuscht, ja, weil überhaupt gar nichts kam. Wir kommen ja nachher nochmal wahrscheinlich auf Jan Thielmann. Wird auch leicht widersprechen, weil es ja ausgelegt war, was die Konter angeht, schon allein mit Ali Du, ne, mit der, ist natürlich auch einer, der mit Jan Thielmann, der zwar natürlich hinten rechts gespielt hat, aber natürlich auch für Offensive sorgen sollte. Ja, also daher fand ich so die Ausrichtung, Aufstellung sinnvoll. Aufgrund der Tatsache, Finkgräfe war nicht fit genug, um direkt zu spielen, und daher kann ich auch diese Positionswechsel natürlich notgedrungen nachvollziehen.
Mhm. Ich habe heute in Berichten gelesen, dass keins wurde eigentlich nur gelobt für diese geile Vorlage beim 1-1, also wo ihr Adamian schickt. Ich fand aber keins auch sonst stark verbessert. Habe ich da eine falsche Brille aufgehabt oder wie hast du ihn gestern gesehen, Olli?
Ja, der schwankt ja ziemlich stark und gestern war es eher ein Ausschlag nach oben. Mhm. Ne? Und weil ja eben die beiden Jungs im Mittelfeld überfordert waren, musste er natürlich auch ein bisschen stärker nach hinten arbeiten, weil Augsburg ja schon sehr, sehr stark gedrückt hat, und das ist, glaube ich, auch ein Resultat, dass keins etwas stärker gefordert war, aber da hat er, ich meine, der Pass war super, richtig, gut, ne? Er war auch immer anspielbar. Also wenn wir dann uns befreien konnten, war eigentlich, gab es viele Situationen, die über keins liefen.
Ja. Olli hat es angesprochen, Stefan Ali Du, soll man das noch extra bewerten? Das war, ich würde sagen, Vogelwild, oder?
Ja, also für mich
falsche Schuhe, fünfmal die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Also ich dachte, uiuiui.
Also für mich ist tatsächlich das falsche Signalwort oder Stichwort. Ich habe so abgekotzt vom Fernsehen. Ich habe so
geschimpft.
Nee, wirklich. Also meine Frau dachte schon, sie liegt da gleich wieder da unten und Herzinfarkt, keine Ahnung. Nein, mich hat es einfach so genervt. Das war jetzt im Endeffekt der alte Ali Du. Also gute Ansätze, aber dann wirklich das, was ihr meiner immer vorgeworfen hat. Jedes Mal wirklich die komplett falsche Entscheidung getroffen. Und das ist noch nicht mal das Schlimme, sondern einfach, man konnte ihm quasi diese Eigensinnigkeit, dieses Ich, also ich mache jetzt das Tor, konnte man ihm ansehen, und das ging mir.
Also die erste,
da, Geist von Al Gorfa, wo ist er da?
Ja, aber die ersten Szenen fand ich ja noch ganz gut. Also da ist er ja auch wirklich reingegangen und war.
Also Zweigen geholt direkt, ne?
Genau, für Überraschungsmomente. Ja. Ey, der legt ja los wie die Feuerwehr. Aber ich würde ihn, bin ich voll bei, ne, auch bei dir. Ja. Ich finde es auch total schwierig gegenüber Thielmann, wie wenig der mitgemacht hat, was da immer für eine Lücke auf der rechten Seite war. Also auch das hat natürlich wieder damit zu tun, dass Husin Basic und Ljubicic in der Mitte gefordert waren. Und da waren ja 30 Meter Platz zwischen Jan Thielmann und Ali Du, weil Ali Du nicht zurückgekommen ist. Ich meine, Jan Thielmann konnte nicht mal weiter nach vorne gehen. Also das ist, finde ich, auch nochmal eine Kritik an ihm, ne, dass der sich natürlich da vorne so frei bewegt. Du hast es auf den Punkt gebracht, Martin. Mhm. Ja.
Das war, glaube ich, auch der Grund dieses, gerade in der ersten Halbzeit, da waren wir zwar statistisch gesehen auf Augenhöhe, hatten ja durchaus gute Momente, aber du hattest immer diese Seite bei Paccarada hinten oder Paccarada, ich sage jetzt ab jetzt Paccarada, ich wechsle hin und her, bleiben wir jetzt ab, Folge 112 ist der Paccarada, da war komplett offen und dadurch, dass Thielmann immer alleine war, sind immer zwei, drei auf ihn zugelaufen, also das kann kaum funktionieren, da muss man auch fast wieder Husin Basic, Ljubicic in Schutz nehmen, wir haben alle mal ein bisschen gekickt, dann ist auch scheiße, wenn die Überzahl auf dich drauf zugelaufen wird. Ja, das war schon einfach,
und
der Stand war schlecht.
Und Augsburg hat es ja mit deren 43 Mabubu ja gemacht, die hatten ja immer Übergewicht auf der rechten Seite, ne? Weil immer sich einer rübergezogen hat und der Offensive auch dem entgegenkam, also lief ja fast jeder Angriff über die, ne? Der war so total stark.
Ja, der war unfassbar gut, also was für ein Fußballer. Bei Wolfsburg war der gewesen. Und, lieber Herr Keller, ich habe gehört, ablösefrei zu verpflichten gewesen als rechter Verteidiger.
Hm. Bei Fulham. Fulham war
auch. Ja, also schon komisch. Ja, Fulham war auch auf jeden Fall auch mal gewesen. Was ich bei Dan auch so ein bisschen anders sehe, Stefan, ich weiß, wie du siehst, der ist mit Selke recht streng. Ich fand man seine Offensive, Selke, Adamian, haben wir auch wochenlang hier erzählt, das kann eine ganz gute Konstellation sein. Das hat man gestern schon fühlen können, zumindest, oder, Stefan?
Bin ich auch bei dir, Martin, was ist heute los?
Was ist denn auf guten Kurs hier?
Wir haben so einen Mentor hier. Nee, also
Mediator Olli hat ja neue Schwingung gebracht.
Also Mentor, solche Mediator meinte ich Otto. Ja, bin ich auch bei dir tatsächlich und ich sag auch ganz ehrlich, also solange der jetzt in jedem Spiel eine Hütte macht, dann kann er von mir aus 89 Minuten untertauchen, dann reicht mir die Hütte erstmal bei den zahlreichen Toren, die wir in dieser Saison erzielt haben. Insofern, ich habe das auch oft gelesen, ne? Ja, bis auf das Tor, komplett Untergang. Ja, meine Güte, ja, Hauptsache hat sein Tor
gemacht. Hat aber zweimal einen Ball gut erobert mit dem Kopf, ja, und abgelegt, ist also auch, das ist schon ein Faktor.
Ja, und vor allem, er stiftet auch permanent die Unruhe, wie er sich da immer mit Elvis rumgekabbelt hat und so weiter. Also das ist, dem braucht, also da können wir schon froh sein, dass er jetzt hoffentlich fit genug ist, die letzten Spiele durchzustehen.
Auf jeden Fall. Olli, du hast es angesprochen, ein Thema, was ich besonders auf dem Herzen habe, weil ich das seit Jahren sehe und wir haben auch schon mal vor Jahren drüber gesprochen. Jan Thiemann als rechter Verteidiger hat meist heute eine 3,5 bekommen. Ich finde das fast zu streng. Allerdings war er oft auch dann doch sehr im Stress. Wir haben eben gesagt, unter anderem warum. Wie hast du ihn gesehen und siehst du da auch die letzten 7 Spiele und einen neuen rechten Verteidiger bei uns?
Per se mag ich den total. Das ist eben ein super Typ, ja, ja. Und dass der jetzt auf so einer Position nicht direkt durchstarten kann, ist auch irgendwo klar. Was zeigt ja, wie vielfältig der einsetzbar ist. Mir gefällt vor allem diese kämpferische Einstellung. Der marschiert ja dann immer nochmal weiter Kopf nach unten, ne? Aber dann nicht so komplett kopflos, sondern immer auch mit diesem Ziel nach vorne was zu arbeiten. Und das überfordert ihn natürlich. Also da hast du natürlich auch Druck von deren Offensive und dann gleichzeitig ist diese Erwartungshaltung, ja, Jan Thiemann soll mal schön über den Flügel gehen und dann möglichst noch die Flanken reinhauen. Also daher würde ich den auf keinen Fall so kritisch sehen. Und ob das jetzt etwas für die Zukunft ist, korrigiert mich, vielleicht haben wir da mal eine unterschiedliche Position. Ist das nicht auch aufgrund der jetzt mehr Möglichkeiten, die wir im offensiven Bereich haben, ne? Dass man dann sagt, den verschenkst du nicht oder den dann setzt du einen auf die Bank, sondern ziehst den zurück. Also daher ist das für mich einer der, weil wir ja Kopfball stark in der Mitte haben, in der Innenverteidigung, finde ich das eine sehr, sehr gute Wahl.
Ich finde die Zange auch Finkgräfe, wenn er fit ist als gestern, genau. Und Thiemann auch interessant mit den beiden Innenverteidigern. Wie siehst du das, Stefan?
Ich auch leider komplett bei euch.
Ich
ja,
durch März, um ein bisschen reinzubringen.
Also ist das schon zum einen natürlich klar, Olli hat es gesagt, der Situation geschuldet, dass wir halt vorne auch die Alternativen haben. Ich glaube, die 150% sind aber auch, weil im Moment hinten die Alternativen fehlen, weil wir keine Performer da gerade haben mit Benno und mit Carstensen in dem Sinne. Wichtig wäre für mich dann nur tatsächlich jetzt wirklich zu sehen und ihn nicht zu hart ranzunehmen in dem Moment, so nach dem Motto, was war das jetzt für ein Spielwürmer? Er muss in diese Rolle reinwachsen und da muss man ihm jetzt tatsächlich auch das Vertrauen geben, dass er auch dann permanent auf dieser Position dann spielen sollte und nicht jetzt mal da und da. Also das ist ja bei einigen Spielern schon mal ein bisschen in die Hose gegangen.
Ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Mahnmal der desaströsen Kaderplanung, dass der bis vor wenigen Wochen im Sturm spielte. Gut, da waren 3 verletzt, das muss man fairerweise sagen, aber dennoch ist er kein gelernter Stürmer, jetzt rechter Verteidiger und sind ja sowohl Carstensen als auch Schmitz auch fit. Also liebe Herren am Geisbockheim, da kann man schon mal nachdenken, wenn jetzt am 27. Spieltag Jan Thiemann als Rechtsverteidiger geboren wird, ist das nicht sonderlich eine gute strukturierte Kaderplanung auf jeden Fall. Wobei ich finde, Position kann er und gestern war ein erster Schritt, das ist vielleicht auch die nächsten 7 Spiele jemand sein kann, den wir als Retter feiern. Übrigens unter anderem extra Bützchen der Woche für die Rettungstat von ihm in der 61. Minute.
Oh ja,
oder?
Oh ja.
Also,
ja,
oh Gott, ey. Das könnte ja in jedem 100 Jahre Rückblick in einigen Jahren noch kommen. Ein Riesending gewesen.
Absolut. Ja. Nee, bin ich bei dir. Also das war, die habe ich schon wieder völlig vergessen, die Szene. Aber das war, ja.
Wie kam der Support im Fernseher rüber? Laut, gut oder war es anders als sonst, Stefan?
Nee, also ich denke, es hängt hier mal davon ab, wo die Entscheider auch entsprechend die Außenmikrofone hinstellen. Also da habe ich jetzt nicht so viel wahrgenommen, also weder von der einen noch von der anderen Seite. Kann aber jetzt auch an The Zone gelingen haben, an Dance und meinem Lieblingssender. Ich gehe davon aus, dass das Board nach wie vor logischerweise stark war.
Ja, ich frage also, wir waren ja bei der Verordnung, Olli frage ich gleich auch, ich war jetzt bei allen Auswärtsspielen in der Rückrunde, ich fand es gestern anders und leiser und nicht so
ich fand es halt generell, dass der Support von beiden nicht so gut rüberkam im Fernsehen. Aber
Spielverlauf war natürlich auch noch dieser Druck, der dann kam. Klar ist man dann, zitterte wahrscheinlich jeder, der auch sonst die Trommel in der Hand hat, erst eher mit. Und es war aber nicht so, Stuttgart fand ich so überragend, Mönchengladbach habe ich so als ganz, ganz epischen Erinnerung. Wie hast du es empfunden, Olli? Auch ein bisschen farbiger?
Jetzt mal Widerspruch, ich fand es super.
Okay.
Ne, weil gerade nach diesem 0-1 haben die ja sofort wieder losgelegt und die Mannschaft unterstützt. Und das ist ja eigentlich ein ganz gute Konstellation da im Augsburger Stadion. Wir saßen ja neben dem Block, aber dann eben doch irgendwie zusammen. Und ich fand auch dieses Wechselspiel zwischen den beiden Blöcken, die nebeneinander lagen, gut. Ja, also ich ziehe da meinen Hut vor, dass da nicht locker gelassen worden ist und es ist ja auch in dieser Drangphase der Augsburger nie aufgegeben worden, die Mannschaft zu unterstützen.
So. Total, es gab nie irgendwie mal Schweigen oder Grau-Raun. Ja. Es war nach Spielschluss so ein bisschen so eine gewisse Leere, 2-3 Minuten, man wusste gar nicht, wie es einsortieren sollte. Ich glaube, allen ist der Stein vom Herzen gefallen, wie uns beide eben schon beschrieben. Und dann war so ein bisschen, ja, ich glaube, sehr viele, da sind wir, glaube ich, auch gnädiger als ein Großteil der Fanszenerie, die hatten mit 3 Punkten doch sehr, sehr nicht gerechnet, aber das doch eingefordert innerlich so ein bisschen, es muss jetzt losgehen. Ich war schon bei Abpfiff gestern eher gnädig, ich sagte, okay, ist jetzt so, aber dafür Bochum weghauen, kommen wir gleich zu. Aber was ich nur fand, Olli, ich glaube, man sollte Ostersonntag nicht 500 Kilometer auf Spiele verlegen. Ich habe nämlich so viel besoffene Auswärtsfans gesehen wie gestern, oder? An dem Ostersonntag, also das war das Gastronom, das waren teilweise echt Körperwelten, was da passierte, aber gut, das nur nebenbei. Okay. So viel besoffene Halleluja auf jeden Fall.
Ja, kann ich jetzt nicht mit, ich war mit meinen Töchtern ja da, und meinem Freund und mit seiner Tochter da, also wir waren...
Ihr wart sehr zivil, aber ich war mit meinem Sohnmann auch da und auch als Autofahrer gestern da, also ich war auch nicht da. Vielleicht ist mir mehr aufgefallen, weil ich mal nicht da war, vielleicht liegt es auch da.
Ich wollte gerade sagen, also ja, ey, wenn die mit dem Bus anreisen, ist ja, pff, ne? Solange sie sich selber ans Steuer setzen.
Mag auch da gelegen haben. Hast du noch was
bestimmt zu
sagen, Stefan? Sonst würde ich nämlich mit dem Tippspiel finalisieren. Wir hatten nämlich 8 richtige Tipps, was ich fast wenig fand. Bei 1-1 war nicht so unwahrscheinlich. Das Recht, wenn man die Auswärtsspiele des FC bis jetzt in der Rückrunde. Haben eben gelost. Gewonnen hat Hans Hamloch. Lieber Hans, herzlichen Glückwunsch. 4-mal Gutschein Fußballgolf in Elsdorf-Berrendorf. Ich werde dich kontaktieren über was auch immer, Nachricht, Facebook Messenger, dass die Karten zu dir kommen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und wir tippen direkt natürlich heute mit Gast, der voller Expertise ist, das Spiel gegen Bochum am kommenden Samstag, 15:30 Uhr. Ausgerufen wird man wieder passend zum Gegner. Currywurst mit Pommes im Reister vom Hahnentor plus 2 begleitende Kölsch. Also 2-mal Currywurst, Fritten und 2 Kölsch. Liebe Olli, dein Tipp.
Ja, wird ja das erste Endspiel, kommen wir gleich noch zu. Und dann Befreiungsschlag 4-1.
Wunderbar.
Ein zittriger 1-0-Sieg.
Ich sag 6-1.
Da lacht sogar der Produzent.
Wir hauen die richtig weg. Da geht's Ramba, Zamba, Piff, Puff. Die wissen nach 10 Minuten nicht mehr, wie es ihnen geht und wo sie stehen.
Ich hoffe immer so, dass ihr recht habt.
Nee, das gibt einen, da bin ich echt sicher. Aber nach dem verwegenen Tipp, warum gibt's denn einen, Olli? Du tippst ja auch hohen Heimsieg. Was macht dir Mut?
Ja, weil Bochum, Sieg gegen Bayern, das ist ja oft gefährlich. Mhm. Ja, also es hört sich jetzt kurios an, aber du denkst ja, wenn du Bayern schlägst und gestern, ich habe nur im Radio ab und zu mal gehört, du führst 2-0 gegen den Tabellenletzten, kriegst dann das 2-2. Ja, und ich glaube, es haben jetzt wirklich auch alle verstanden in der Mannschaft, es muss jetzt dieser Dreier, ne? Das ist jetzt auch hier und das wird immer wieder wiederholt, aber es ist dieser Endspielcharakter, ja, und für Bochum bequeme 7 Punkte, ne? Bei einem Sieg wissen wir auch, wie viel da noch übrig bleiben und das, glaube ich, wird auch Bochum spüren und damit nicht richtig umgehen können.
Ich glaube, es sind jetzt Pokalspiele außer in München. Das ist ein Zusatzding. Ansonsten hast du 6 Pokalspiele mehr oder weniger. Und das wird, glaube ich, auch auf dem Platz zu sehen sein. Der Wille stimmte immer, aber ich glaube jetzt auch, das wird die Fokussierung sein. Das ist gestern offensiv manches Mut gemacht. Und ist auch Waldschmidt, fand ich das im Einwechslung absolut ein Zeichen. Da ist jemand, der Bundesliga-Fußball spielen kann. Und deshalb glaube ich auch, dass das irgendwie einen guten Heimsieg geben könnte. Stefan, du hast von einem mickrigen oder einem
schwierigen Zittrigen.
Aber was macht dir Mut auch, gerade auf das Spiel von gestern?
Ja, Mut macht mir tatsächlich, dass es jetzt einfach ein Dreier sein muss, dass das hoffentlich in den Köpfen drin ist. Nur auf der anderen Seite bin ich insofern gehemmt, als es letztes Jahr im Februar war es, glaube ich, die Rückrunde, also letzte Saison, Freitagabendspiel Bochum.
Anfang März.
Also 5-0, 6-0, klar, Europa ist da, Martin schwelgte schon Champions League Träume letzte Saison noch.
War kurz der Karneval letzte
Saison. Und da haben wir komplett verkackt und das Heimspiel gegen einen damals relativ schwach beformten VfL Bochum verloren. Also das sind für mich jetzt einfach keine Spiele, wo ich sage, ja, die hauen wir mal locker weg. Also deswegen habe ich da schon, also Angst fressen Seele auf. Wir stehen einfach unter Druck.
Total.
Und das kann auch manchmal lähmen. Insofern wäre ich mit einem 1-0-Sieg, weil ich einfach hoffe, dass es zum Schluss nicht auf die Tordifferenz ankommen wird, einfach nur zufrieden. Also ich nehme 6-1, nehme 4-1 mit, keine Frage, aber ich...
Gibt es Personalien, die dir Mut machen, dass vielleicht dein Darling statt Alidu spielt nach der Leistung von Alidu gestern, dass es meiner frischen Wind bringen könnte, wobei ich ihn jetzt gestern auch nicht so belebend fand?
Nein, bin ich auch bei dir. Also es war jetzt auch gestern, also ich hatte schon, das muss ich vielleicht, habe ich dir Olli im Vorgespräch, als ich die Flanke, also er ist ja glänzend, das war tatsächlich ein guter Ball von Ljubicic geschickt worden.
Sehr gut, ja.
Und dann habe ich dann die Flanke gesehen. Ich so, oh Gott, ich weiß schon, was mich morgen wieder erwartet. Mit einem Bashing vor dem Herrn. Dann kam aber Gott sei Dank die Zeitlupe und da war mir erst klar, der Ball wurde wirklich nur abgefälscht von dem Abwehrspieler. Und wenn er den noch weiter nach innen gezogen hätte, hätte er den komplett geblockt. Also er hatte kaum andere Möglichkeiten. Jetzt sagst du, er hätte vielleicht früher spielen können. Ja, also das ist...
Ich denke, entweder allein draufziehen mit Tempo oder sonst hat er das gar nicht falsch gemacht.
Ich glaub,
also,
dafür
der Ball war abgefälscht, also sein Stadion, ich weiß, du wahrgenommen hast, Olli, dachte ich, ach, Menno, aber das war gar nicht, die Idee war gut und das war, glaube ich, auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Ball dann rübergeht.
Ja, er hat den Kopf oben gehabt, er das wollte, ne? Also das, ich kenne ja euer Battle hier um ihn, ich glaube, ich nehme da den Mittelweg ein.
Machen viele.
Ich sage mal, bei meiner, wenn der Tor schießen könnte, wird er nicht beim FC spielen, das muss man natürlich auch mal sagen. Also meine Hoffnung ist Luca Waldschmidt, ganz klar.
Ja.
Das finde ich, kann super Fußballer sein, der kommt jetzt vielleicht genau noch zur richtigen Zeit, hat man auch gemerkt, er hatte auch eine Situation, als er auf unser Tor dann spielte, da hätte er vielleicht vorher abziehen müssen, ne? So, und da hat er, glaube ich, nochmal ein bisschen zu lange gezögert, also ja, auf den setze ich da ganz viel.
Da ist er jetzt eigentlich beidfüßig oder nicht?
Ja,
das heißt, er sei beidfüßig, weil gestern bei der Chance hieß dann aber von einem Reporter oder Kommentator, ja, es war auch sein schwacher rechter Fuß. Ich denke, wenn er beidfüßig ist, dann gibt es keinen schwachen Fuß.
Ja, nein, also er ist, hat, glaube ich, eine unglaublich gute linke Klebe, kann er mit rechts aber auch abziehen.
Das heißt,
also dafür war so das ein Ding in Wolfsburg gehabt, das war mit rechts am Saisonbeginn. Ja. Also er kann beides, aber ist schon ein klassischer Linksfuß, das auf jeden Fall.
Aber bei Freiburg gespielt hat und da muss er beidfüßig sein,
oder? Ja, das stimmt, bei der Ausbildung. Ja.
Nee, deswegen hat mich das so gewundert, mit seinem schwachen Rechner, ja gut, aber ich dachte dann, deswegen war ich da etwas enttäuscht von dem Schuss jetzt. Ansonsten, klar, belebendes Moment und ich hoffe, dass sich das jetzt auch durchsetzt. Und ja, Marc Uth, glaube ich, nicht mehr dran tatsächlich.
Zünglein, letztes Mal das Spiel.
Ja, aber dann selbst dann ist die Frage, in welcher Verfassung und so weiter. Kannst dann ja, jetzt kommt der Heilsbringer hier, der Messias und auch schwierig. Also insofern, Personalie Waldschmidt macht Mut, sagen wir zumindest so. Timo. Also ich musste einmal übrigens, da musste ich ganz, ich denke immer an dich, lieber Martin, aber da musste ich ganz besonders an dich denken.
Bin ich auch gespannt.
Als Schwäbe da lag und sich an den Oberschenkel fasste.
Boah.
Also was du hier letzte Woche noch
erzählt hast,
wenn der Schwäbe sich jetzt noch verletzt, wir haben dann, da können wir direkt einpacken, dann, um Gottes Willen, bloß keinen Riss oder irgendwas.
Das haben, glaube ich, alle gedacht, im Stadion wie auch am Fernseher. Ey. Aber ich war relativ schnell sicher, es war ja recht nah bei uns.
Ja.
Und ich höre ja mal den Podcast mit Tommy Schmidt, Kopaterst, habe ich auch schon oft dir erzählt. Und da ist ja der Kramer oft zu Gast und der ist von Gladiator, aber ist ja wirklich, also Wonne, ihm zuzuhören. Sowohl im ZDF als auch in diesem Podcast.
Ja.
Und der hat gesagt, es ist ganz entscheidend, manchmal den Moment rauszunehmen, zwei Minuten Pause zu machen. Das hat er schon vor Wochen gesagt und ich musste direkt daran denken, weil es war nämlich eine Phase, wo Augsburg immer wieder drängte und auf einmal hat er sich einfach hingesetzt. Also da habe ich direkt dran gedacht und danach ist er auch so gehumpelt, das bin ich mal der Hobbyfußballer, das Humpeln sah so aus, weniger nach Schmerz, so ich muss noch so dreimal so auftreten, dass den Fans das nicht auffällt. Ich glaube, es war nichts Schlimmes. Ich glaube, er wollte einfach nur Zeit gewinnen und so ein bisschen das Spiel beruhigen.
War das nicht auch die Szene in der Selke und die Schuhe wechselten?
Ja, das stimmt. Das war auch die Mutmaßung. Aber es war tatsächlich, dann war es taktisch so ausgeklügelt, denn es war genau nach seiner Aktion, als er den Ball noch so ein bisschen aus dem Winkel raus. Und dann ist er komplett wirklich, das konnte man in der Zeitlupe auch, konntet ihr jetzt nicht sehen, komplett eben auf Hüfte und Oberschenkel geknallt beim Runterfallen.
Dann ist meine These aber falsch.
Das Nein, so nicht, ja, wer weiß, vielleicht hat er gedacht, das kann ich jetzt vielleicht als Moment, tut eigentlich gar nicht so weh, aber kann ja sein. Ne? Aber
ist ja wirklich nicht bekannt als Schauspieler.
Ne? Nee, das ist ein Typ. Ist auch der Schauspieler, einfach so, wenn man merkt, das ist eine Drangphase und es passt was, zwei Minuten mal Luft rausnehmen, weil das hat der Kramer so krass gesagt, wie er das oft macht als Mittel, was mir auch erst noch nicht aufgefallen war als Fernsehzuschauer bei Gladbach spielen damals mit ihm. Aber das wirkte so ein bisschen so. Wer weiß es. Aber zumindest war erstmal die Nervosität auch, dachte, ach du Scheiße, jetzt geht der Pentke.
Ich hatte letzte Woche erzählt, wenn wir jetzt den Pentke reinkriegen, um Gottes Willen.
Der arme Kerl, weil ich ja so schlecht über ihn gesprochen habe im Trainingslager. Aber zumindest war ich. Und er hat ja zwei, drei Dinger gehalten gestern, schwer, das nochmal rückblickend aufs Spiel.
Absolut.
Das Ding davor, ne, was dann scheinbar kausal war. Ja. Aber auch in der 87. gegen Vargas war es, ihm einfach Vargas, festzuhalten.
Ja.
Also, Halleluja.
Ja.
Die Bälle auch gut abgefangen, gefaustet.
Ja. Also der könnte einer von den Garanten sein. Letzte Woche haben wir ja 5 Spieler genannt im Podcast, die Hoffnung machen. Ich glaube, nach gestern umso mehr. Er auf jeden Fall. Ich muss eine Frage stellen, weil ich da seit, das hat mich in Schlaf verfolgt. Wenn Waldschmidt beginnen sollte, muss dann Adamian raus oder sollen wir so verwegen spielen, dass Waldschmidt die 10 spielt und trotzdem 2 Stürmer? Olli, was ist da dein Plan?
Boah, sehr gute Frage. Ich will ja auch, dass Martel wieder spielt. Also
muss er spielen, wenn er 3 Masken trägt.
Von der Seite. Also daher würde ich jetzt im Spiel gestern sagen, dann ist Alidou raus.
Dass
er dann mit Adamian und mit Selke spielt und Waldschmidt spielt dann eben die 10 oder... Ist ja eigentlich
wenn Lume über außen käme und dann weiß ich,
dass... Also dass er hinter den beiden Spitzen spielt, dann... Also er wird ja gegen Bochum auch hoffentlich das beibehalten, die Offensivausrichtung.
Das hoffe ich auch so.
Ist ja das, was Stefan sagte, hinfällig, ne, dass wir jetzt diese drei Punkte unbedingt brauchen. Also daher kann ich mir das gut vorstellen, ne, dass es, ja.
Stefan?
Also ad hoc, ja, ad hoc denke ich dann wohl auch, muss Alidou weichen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie wir da groß umstellen.
Ja, ein Sechster wäre schon extrem mutig, ne, wenn du da einen opferst und ansonsten.
Ja, aber ein Martel ergibt einen Jubicic und Hüseyin Basic. Nee, was mir aber bei Martel, ich hoffe, dass das Ding war. Ich gucke so ungern Spieler oder Spielern zu, die diese Maske tragen. Jedes Mal denke ich, ich habe so ein Ding ja auch mal getragen. Du hast einfach ein komplett eingeschränktes Sichtfeld. Und dann denke ich jedes Mal, oh, dann sieht er einen von rechts oder links nicht kommen, dann ist der Ball weg. Also da bin ich immer.
Boah. Also warst du mir vernünftig, ihn erstmal draußen nicht beginnen zu lassen. Ich glaube auch, das war der Plan von Schulz, weil er das genauso wahrscheinlich einschätzt wie du. Und dann merkt man, jetzt musst du aber hinten zumachen, deshalb war es auch richtig, ihn zu bringen. Ich hoffe, er ist dann ohne Maske in der Lage, das auf jeden Fall zu spielen, weil der wäre sehr, sehr wichtig, Martel.
Aber es ist keine schwere Verletzung, oder?
Nee, irgendwas am Auge, ne?
Ja, ja. Auch
mit der Nase Spiel zugezogen hier gegen im U21-Länderspiel auf jeden Fall. Also nichts gebrochen oder so, aber einfach ohne Prellung, die entsprechend ihn da einschränkt. Ja, wir werden sehen. 4-1-1-0-6-1 bin ich recht. Cocky, was tippst du? Da habe ich dich ja komplett aus den Träumen geholt. Du hast aber völlig schon Zeit zu überlegen, auf jeden Fall. Weil ich den Olli jetzt nämlich frage, ich weiß, der Olli ist großer, großer Fan, seit wie vielen Jahren Dauerkarte?
20.
Boah. Immer Oberrang Süd?
Ja.
Ja. Aber ganz früher hast du eine obere Nordzeit auch mal gehabt, so, ne?
Nein, dann hatte ich aber keine Dauerkarte.
Okay, okay.
Aha.
Nein, aber ich, also, da war es ja auch noch nicht so schwierig, an Kanzung. Aber wenn er zurückrechnet, auch schon bittere Zeiten erlebt.
Das auf jeden Fall. Kommst gebürtig aus der Gegend Euskirchen, ne?
Ja, genau, aus Euskirchen. Mhm.
Aber da war FC von Kindesbeinen an klar.
Nee. Also ich war, muss das ehrlich zugestehen, so richtig FC bin ich erst mit Beginn Studium, mit Abi-Zeiten Studium geworden. Das muss ich hier zugestehen.
Aber vorher gab es einen anderen Verein, den du mir bis jetzt verschwiegen hast in unserer langjährigen Freundschaft,
ja,
oder?
Ja, ja. Also bin mal beim Stefan, also das war dann so so ein bisschen Bayern-Sympathie, aber wir hatten ja Heinz Floh. Heinz Floh ist ja. Euskirchen, ne? Und daher fand man den natürlich auch immer mega cool. Und aber es war, muss ich ehrlich sagen, man könnte sich das so schön malen, ne? Dass ich erst auf den richtigen Pfad so kam, als ich so 18, 19 wurde.
Der Mensch schneller als bei mir, insofern. Hut ab.
Jetzt bist du beruflich Lehrer, bist aber auch in der Politik engagiert, bist bei der SPD im Stadtrat in dieser ersten Wahlperiode, zweite Wahlperiode.
Genau. Seit 2020 ist meine erste Wahlperiode. Ja.
Und bist Vorsitzender im Sportausschuss. Korrekt. Erklär mal ganz kurz, was das Aufgabengebiet da ist.
Ja, also der Sportausschuss, wie der Name schon sagt, kümmert sich vor allen Dingen um Angelegenheiten des Sports, also ist der Ansprechpartner für Vereine. Es gibt das Sportamt, was auf der Seite der Verwaltung dann Dinge managt, und wir von dem Sportausschuss diskutieren eben vom kleinsten Verein, ja, also der Probleme mit Hallenzeiten hat, eben auch bis hin zum, kommen wir vielleicht möglicherweise gleich drauf, Situation Geisbockheim, aber auch die anderen beiden großen Vereine, Fortuna, Viktoria, wir haben Themen mit den Haien, mit den Basketballern, Stichwort Radstadion, was gebaut wird, was aber auch für Volleyballer und Basketballer zuständig ist. Also es deckt wirklich alles von klein bis groß ab in dieser Stadt.
Und das war klar, als du den Rat gewählt wurdest, dass du auch gerne das Thema Sport bespielst, oder war das logisch?
Ja, also man diskutiert das natürlich auch innerhalb der Partei, aber ich bin total froh, dass mir das auch zugestanden wurde. Und ich habe das natürlich auch damit in Verbindung gebracht, dass ich nur authentisch irgendwelche Themen auch politisch spielen kann, zu denen ich auch stehe, wo ich auch richtig Bock drauf habe und auch was zu verändern in dieser Stadt.
Verstehe. Und in einem Sportausschuss muss man sich nicht vorstellen, dass da auch die Parteien sich behaken, wie man das also allgemein kennt. So hat man eher das Thema in Flittert, die Halle tropft, oder die Kinder müssen wieder schwimmen gehen in Wittersdorf, ich weiß es nicht. Und da zieht man an einem Strang. Wie muss man sich das politisch vorstellen?
Man zieht an einem Strang überwiegend. Ich muss dazu auch nochmal sagen, ich bin der Vorsitzende des Sportausschusses, da sehe ich eh meine Rolle im Verbinden. Also ich polarisiere da auch nicht. Wir haben im Schulausschuss, da sehen das die Kollegen von den anderen Parteien etwas anders. Ne? Da bin ich, glaube ich, schärfer unterwegs. Sportausschuss ist wirklich im Sinne des Sports. Da ist jetzt keiner, der sich komplett dagegen stellt. Ich sehe ein paar kritische Dinge auch, aber bei weitem ist es nicht so kontrovers, wie es in anderen Ausschüssen, wie jetzt Verkehr, Stadtentwicklung oder Bildungsfragen angeht.
Verstehe. Und wie wird, du bist ein großer Fan, haben wir schon geklärt. Wie wird der FC da wahrgenommen? Auch diese sportliche, ja, immer die Sosiana oder alles ist toll, Halleluja, Europa und dann wieder Abstieg. Und nervt das als Politiker, der sich mit Sport beschäftigt, oder ist der FC einfach so?
Das ist ja nicht ganz einfach. Du bist Fan und aber trotzdem hast du den Anspruch, ja, objektiv an bestimmte Dinge ranzugehen. Mhm. Ja? Und das muss ich mir auch jedes Mal auch in den Spiegel gucken und sagen, bist du jetzt hier als Fan unterwegs? Und das will ich natürlich irgendwie vermeiden, ja, weil ich das auch nicht. Auf der anderen Seite kann ich ja nicht sagen, ich bin FC-Fan und der FC leidet jetzt darunter, weil ich jetzt eine andere Politik betreiben will, nur um den Eindruck zu erwecken, dass ich nicht für den FC bin. Ich finde, dass der FC mehr verdient hat in der Politik in dieser Stadt, ja, was jetzt am Geisbockheim festgemacht werden kann, aber insgesamt wird der FC, müsste viel mehr Unterstützung erhalten, weil er mehr ist als ein Sportverein, und deshalb kann ich das auch echt abkoppeln als Fan. Da sind wir, glaube ich, alle drei auch nicht immer ganz objektiv unterwegs, zum Glück. Ja, das hat ja was mit Leidenschaft zu tun. Aber wenn ich mir nur mal so die harten Fakten anschaue, wenn, ne, Stefan ist ja vom Fach, wenn ich mal die Wirtschaftskraft dieses Vereins angucke, was macht der für die Kinder- und Jugendarbeit? Was ist das für ein gesellschaftlicher Kit? Auch gestern wieder im Stadion, ja, wo treffen nochmal Menschen zusammen, ja, von klein, wie gesagt, mit meinen Töchtern da gewesen, ja, dann hast du eben, du hast eben nochmal ein anderes Klientel angesprochen, ja, aber dann hast du hinter mir, war vielleicht ein 80-jähriger älterer Herr, ne, mit FC-Schal, der da bibberte. Das ist alles so ein Schatz, den diese Stadt eigentlich mit diesem Verein hat, ja, und 130.000 Mitglieder, und das kommt mir etwas zu kurz.
Wenn doch nur alle Sozialdemokraten so Typen waren.
Kann man das löschen, Gocki? Ja, später.
Nein, kann ich ja drauf erwidern. Also in meiner Partei gibt es da eigentlich, würden das alles unterschreiben, wie ich es gerade gesagt habe. Kann ich auch belegen.
Ich meinte es gar nicht mal alleine darauf, sondern generell. Also Olli ist ja einer der Sozialdemokraten, mit dem ich mir eine hervorragende Zusammenarbeit vorstellen könnte, aber gut, als Christdemokrat.
Wir werden sehen, auf jeden Fall, wie ihr beiden noch politisch zusammenkommt. Ich bin da sehr gespannt in dieser Stadt. Olli, das, was du sagst, empfinden ja viele so, dass die Stadtgesellschaft, zumindest die Politik, unsere Bürgermeisterin, ohne dass wir jetzt hier Wahlkampf machen möchten, den FC doch mal so gerne links liegen lässt. Kann das sein, dass der FC das auch so ein bisschen mit Schuld ist, weil der FC sich dann auch manchmal so doch von einem sehr hohen Rost begibt? Oder, ich sag mal, wenn irgendwelche Eröffnungen sind, irgendwelche Veranstaltungen, ich kriege immer die Kritik aus dem Karneval, der FC taucht nirgends auf. Ist der FC manchmal auch so ein bisschen gesichtslos, vielleicht auch von Vorstandsseite, bei diversen Veranstaltungen, wo man vielleicht auch mal bei einem Glas Kölsch manches besprechen könnte? Oder kannst du das nicht beurteilen? Oder wie schätzt du das ein?
Also der FC ist natürlich eine Macht. So, wie er die ausspielt, so, das ist natürlich, kann man so oder so sehen. Es ist, glaube ich, das ist jetzt mein Eindruck, vom FC jetzt jahrelang immer erwartet worden, dass die Politik oder die politisch Verantwortlichen Wort halten. Und darauf ist sich verlassen worden. Und das ist nicht so ganz aufgegangen, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt zu stark zu politisieren. Mhm. Und du hast unterschiedliche Charaktere, auch in der Vereinsführung. Ne? Die einen hauen drauf. Ja? Also ich sage jetzt mal, so ein das wäre ja natürlich mit Uli Hoeneß in München, würde das nicht funktionieren. Ja, aber Freiburg mit Stocker jahrzehntelang, ne? Der eher ein ruhigerer Typ. Also jeder Verein ist da ja auch anders ausgerichtet. Und es hat alles so die Vor- und Nachteile. Und also ich sehe jetzt bei der FC-Führung keinen, der alles schleifen lässt. Und es gibt jetzt natürlich auch, das sehe ich jetzt mal positiv, keiner, der da jetzt auf die Trommel haut und die Leute vor sich her treiben möchte. Das kann man, ich verstehe aber auch jeden, der sagt, wir bräuchten da jemanden, der aggressiver unterwegs ist. Man hat sich jetzt für diesen Weg entschieden, aber ich glaube, dass auch durch diese neuesten neuen Debatten, die ja auch von Fanseite kommen, man jetzt auch gewillt ist, glaube ich, etwas offensiver vorzugehen.
Das klingt ja sehr positiv. Du sprichst das an, was ich als nächstes fragen wollte, weil wir saßen ja auch schon mal zusammen von Fanseite und Politik mit dir, weil die Ultras das Thema ja sehr anschieben, Geisbockheim, Ausbau und da zu bleiben, Standort unverhandelbar. Erstens, wie schätzt du ein, wenn Fans das Ding hälfst du in die Hand nehmen? Wie hast du das Gefühl, dass da die Stadtgesellschaft lebt? Und zweitens, wie geht das da weiter? Für Laien in 3-4 Minuten, weil selbst ich, der stehenden Tag Stadtanzeiger liest und im Thema sein möchte, ich weiß immer nicht genau, wie ist der Stand der Dinge eigentlich, was das Thema angeht.
Ich bin echt beeindruckt, und es sind ja nicht nur die Ultras, sondern es ist die ganze Südkurve, ne, die sich da zusammen getan haben und Fans. Ich kriege es aber auch von jetzt diesen, mein Wahlkreis ist vorgesagt, Bocklum und Menge nicht, also Menschen, die jetzt aus dem Garten heraus die FCH-Fahne ist und die bestimmte Dinge auch nicht mehr verstehen können. Also daher finde ich, dass jetzt das von unten kommt, super. Ja, ja, und man hat das analysiert und ich teile das ja wirklich zu 100%, was da so artikuliert wird, und ich finde das großartig, weil eben nicht einfach nur lauthals geschrien wird, wir wollen das Geistburg haben, sondern das wird ja mit Sachargumenten unternommen. Also was man da gelesen hat, ist ja sachlich super begründet. Mhm. Wie ich sehe, in eineinhalb Jahren ist die Kommunalwahl, ob man es bis dahin noch schafft, ich würde es mir wünschen. Es ist politisch möglich. Ich weiß nicht, wie stark ihr da jetzt noch drauf eingehen wollt, ne? Alternative Marsdorf halte ich für total problematisch, das weiter zu verfolgen, wenn eben alle sich dagegen stellen und der FC es natürlich auch selber nicht möchte. Und ich halte es auch für fragwürdig, wenn man unter anderem mit Klimaschutz argumentiert, wenn so Riesenflächen dann versiegelt werden sollen, weil wir müssen uns ja nichts vormachen, das ist ein Acker. Ja. Da soll eine komplette neue Infrastruktur entstehen mit der einer Komplettversiegelung, wenn ich mir das jetzt mal, ne, wenn man das von oben so betrachten würde. Also daher sind auch die Argumente nicht mehr stichhaltig. Sagen, man macht es aus Klima- oder Umweltschutzgründen und versiegelt da einen halben Stadtteil, ne?
Glaubst du denn, dass es realistisch ist, dass es bis zur Wahl in anderthalb Jahren eine Mehrheit geben könnte? Oder würdest du als Polithase vermuten, dass auch die CDU, die ja da auch innerlich zerstritten ist, das Ganze aussitzt, bis dann vielleicht es neue Mehrheitsverhältnisse gibt?
Kann ich ehrlicherweise nicht richtig beurteilen, weil ich kein CDU-Insider bin. Es gibt ja diejenigen, die sagen, wir möchten uns zum Geistbockheim bekennen. Das ist immer die Parteiseite, was ich so lese. Mhm. Die Fraktion, das muss man so klar sagen, ist umgefallen, ne, nach der letzten Wahl. Vorher gesagt, sie sind für den Ausbau des Geistbockheims. Jetzt mit den Grünen zusammen zu sagen, wir machen es nicht. Wenn die Fraktion zur Vernunft kommt und sagt, wir stimmen mit, dann wäre es natürlich noch in dieser Wahlperiode möglich.
Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Thema. Ne? Das verfolgt einen schon seit Jahren und du bist ja auch sehr engagiert drin, aber Wahnsinn, wie so lange sowas auch dauert, selbst also als Wähler, sag ich jetzt mal, das ist ja 10 Jahre
das Thema. Ist ja nicht nachvollziehbar. Es ist einfach nicht nachvollziehbar und auch nicht mit nichts zu begründen, warum es so lange dauert, weil die Fakten liegen ja nun wirklich alle auf dem Tisch.
Da gucke ich an eine Glaskugel. Hier, wenn du da mal reinschaust, in 10 Jahren, wo ist die Heimat des 1. FC Köln?
Geistbockheim.
Ja. Siehst du es auch so, Stefan?
Absolut. Unwunderbar. Ja, nee, ja, was aber, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, aber vielleicht deine Einschätzung, Olli, auch nochmal nachfragen darf. Die Südkurve e.V. hat ja nun wirklich mit allen Parteien gesprochen, Gespräche geführt und so weiter, hat das ja dann auch dem FC vorgelegt und der FC so auch, ach, das ist aber schön, wenn ihr das gemacht habt, so, das haben wir noch gar nicht. Also hast du auch den Eindruck, dass eben jetzt nicht nur von vor, sondern generell von FC-Seite einfach doch zu wenig mit euch gesprochen wurde?
Also wir haben, ich war natürlich nicht bei den Gesprächen des FCs mit Grünen CDU dabei.
Ja, gut.
aber nein, das muss ich sagen. Der FC, die Führung, und das ist eben nicht nur das Präsidium, sondern auch die Geschäftsführung, hat immer das Gespräch gesucht und wir waren natürlich auch immer gesprächsbar, ist ja wohl klar. Und also die Kritik, wäre nicht gerechtfertigt. Aber man muss natürlich auch gucken, wie man mit politischen Mehrheiten umgehen kann, ja. Und da ist der FC, habe ich ja gerade gesagt, da hat man sich auf ein Wort verlassen. Aber die Kommunikation war schon ziemlich sauber und klar.
Danke, mal schön, so Einblicke zu kriegen in Politik. Ja, ne? Das finde ich wichtig. Ja. Ist eine Mischung aus Politik und auch FC und Stadtgesellschaft. Wir müssen den Cut zur Bundesliga hinkriegen. Olli, du kennst unser Zeitfenster von 45 plus X. Der Prinzenführer Olli Kocki guckt immer sehr auf die Uhr auf jeden Fall. Und wir werden das leicht überziehen, weil es heute mal wieder so spannend war. Aber trotzdem möchte ich kurz streifen. Trainerwackler, haben wir lange nicht mehr so richtig drüber gesprochen, Stefan.
Boah, jetzt
Bayern wieder. Kann das noch wackeln und ziehen das jetzt durch, erstens. Und zweitens, ganz schnell, Mönchengladbach meinte, die ziehen das mit dem Trainer. Wir werden ja keinen Punkt mehr holen, das liegt ja auf der Hand. Meinst du, die ziehen das dann noch durch oder ist dann bald Feierabend für das Herrn Ceoane?
Ich glaube, die Saison ist durch für Gladbach. Da geht nach oben nichts, nach unten wird da auch nichts mehr passieren. Ja, ich weiß, dass du das anders siehst, aber dazu komme ich gleich noch, vielleicht, wenn ich die Minute habe. Bayern, nee, ich denke, das werden die jetzt durchziehen. Also, ich meine, noch ist ja der Champions League-Wettbewerb, Arsenal ist machbar. Ob das klappt, weiß ich nicht, natürlich nicht, aber ich glaube, selbst wenn sie da verkacken, ja, dann war es halt die vergessene Saison, Tuchel geht irgendwann und Feierabend. Also, sie werden nichts Neues großartig installieren, vielleicht übernimmt dann irgendein Co-Trainer, aber mehr auch nicht.
Sitzt du es ein, Olli?
Ja, der Gladbacher. Nein, die werden jetzt auch gegen Wolfsburg verlieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann brennt bei denen natürlich auch nochmal die Hütte. Also ich meine, die gucken dann auch, wir werden ja gegen Bochum gewinnen und dann ist...
Mainz wird wohl Darmstadt wahrscheinlich schlagen und dann so. Rechnest du auch da.
So, jetzt kann ich euch aber mal ganz kurz, weil ich muss auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören hier seit Wochen, ne, von Martin ja immer diese Geschichte, ab dem 28. Spieltag geht das los und so weiter.
Nicht von mir, Christoph Daum.
Ja, meinetwegen, aber du zitierst das ja Woche für Woche. So, jetzt habe ich mir tatsächlich heute Morgen kurz die Mühe gemacht, wenigstens mal in die letzten 5 Jahre geschaut.
Ja.
Die 3 letzten am 27. Spieltag waren bis auf eine Ausnahme auch immer die 3 letzten am 34. Spieltag. Also diese Theorie, alles wird neu gemischt und so weiter.
Christoph Daum hat das ja auf den Aufstieg damals in 2 Liga bezogen.
Das die mag These ja alles
auch.
Sein.
Da war der FC noch Fünfter und ist
aber ich verlasse mich ja auf den großen Martin Schlüter. Ja. Woche für Woche, nichts passiert. Du bist meine letzte Hoffnung und die habe ich mir jetzt eben aufgrund der statistischen Werte selber.
Dann verdräng mal am Ostermontag die Statistik und öffne dein großes Herz, lieber ja. Stefan. Ja. Für deinen Lieblingsclub aus dem Kölner Grüngürtel und du wirst sehen, dass jetzt auf einmal die Reise losgeht. Und wir haben auswärts seit Jahresbeginn nicht mehr verloren. Das wird kommt viel zu kurz. Wir sind als Mannschaft, die 17. ist, haben auswärts nicht einmal verloren, haben nicht einmal gewonnen, aber das ist ja erstmal gut. Und wir hatten zu Hause Leipzig, Leverkusen, Dortmund. Jetzt lassen wir Mannschaften wie Bochum, Darmstadt kommen. Wir sitzen hier noch ein paar Mal zusammen bis Saisonende. Ich freue mich drauf und werden natürlich auch in Heidenheim darauf, egal wie es ausgeht, ein, zwei Getränke trinken. Aber da geht jetzt noch was. Es sind alle Spiele, selbst inklusive Bayern München, weil die ja auch komisch gerade krisen und das Spiel in München ist zwischen den beiden Arsenal-Spielen.
Das stimmt.
Da kann man auch schon optimistisch drauf schauen.
Ja. Aber nicht, dass wir die Pillen zum Meister machen.
Ja, das ist natürlich jetzt, das, aber dann, wenn wir uns das retten,
ja, aber das ist es. Ganz ehrlich, aber das ist doch auch, das Ding ist doch durch.
Meister ist durch.
Ja, also wann sie das, nein, das ist mir
natürlich
auch noch
ist das
scheiße.
Durch, aber stell dir mal vor.
Ja, aber damit müssen wir uns jetzt auch noch, ja wieso, das wäre doch dann ein neuer Grund für eine neue Fanfreundschaft. Hat doch mit Dortmund auch geklappt, also insofern, ne.
Jetzt, kein Kommentar. Jetzt wird es aber hier verwegen. Ich glaube eher, man soll. Nein, ich sage jetzt nicht, wie die Meisterfeier in Leverkusen ablaufen wird, wenn wir gleichzeitig gerettet sind. Aber das sage ich jetzt nichts zu. Nein. Wir werden folgen dem Thema und lieber Cocky, du kannst mal vorbereiten. Der Dan hat natürlich seine beiden Lieblingskategorien, das Ohrfeigesicht und das Bützchen der Woche, bestimmt uns aus dem hohen Norden bei seiner Privattournee zugesprochen. Und ich bin gespannt, was er da vorbereitet hat. Ich bin wie ein strenger Lehrer heute. Ja. Ein Lehrer hier sitzt wahrscheinlich.
Sehr gut.
Mein Bützchen der Woche geht an nach Leverkusen tatsächlich, zu Xabi Alonso, der in Leverkusen bleibt und deswegen noch nicht zu einem richtigen Verein geht, zum Verein mit ein bisschen Flair. Und das finde ich in dem Fall tatsächlich als Fußballromantiker, auch wenn er sich das sicherlich ganz gut auch dotieren lässt und das sicherlich alles keine romantischen Gründe ausschließlich sind. Aber ich finde es gut, dass ein Trainer nicht die erste Gelegenheit nutzt und direkt die ganz große Kasse zu machen, sondern sagt, er hat noch was vor und mit dieser Mannschaft kann er noch was erreichen. Und das finde ich einfach schön, hat mich gefreut, dass er da bleibt. Deswegen Bützchen auf die falsche Einseite. Und mein Ohrfeigengesicht der Woche ist Didi Hamann. Man kann ohnehin von diesen Experten im Fernsehen halten, was man will. Das ist ja teilweise sehr, sehr unterschiedlich vom Niveau her. Aber ich finde, dass er jetzt explizit die Entlassung von Tuchel fordert, wie er das offensichtlich getan hat. Das finde ich, da überschreitet er einfach eine Grenze. Er soll die Spiele analysieren und soll das von mir aus auch gerne sehr kritisch tun und sehr scharf, kann er sagen, was da seiner Meinung nach fußballerisch oder auch von der Taktik und der Aufstellung her nicht funktioniert. Aber explizit fordern, dass ein Verein jemanden rausschmeißen soll, finde ich eine Überschreitung der Zuständigkeiten. Deswegen eine verbale Ohrfeige für Herrn Hamann an Sky.
Ich muss mich aufgrund des Bützchens nach Leverkusen erstmal schütteln und sortieren. War selten sprachlos in diesen 112 Folgen. Deshalb gebe ich ganz schnell ab an den Stefan Jungen-Mingelewe-Fund. Und was hast du vorbereitet als Bützchen und Ohrfeigensicht der Woche?
Ich wollte gerade, apropos Folge 112, ne? 112, Notruf, ne? Passt ja jetzt vielleicht auch langsam. Fiel mir gerade nur so ein. Also meine Ohrfeigen, es sind tatsächlich wieder 2, es ging nicht anders. Zum einen natürlich an den vermutlich designierten Präsidentschaftskandidaten der USA für die Republikaner, der liebe Donald Trump, der ja angekündigt hat, wenn er die Wahl nicht gewönne, dann gäbe es ein Blutbad, also völlig unterirdisch. Und die zweite Ohrfeige, meines Erachtens auch völlig zu Recht, an die Ottos, die dafür gesorgt haben, dass Saudi-Arabien jetzt den UN-Vorsitz bekommt für die UN-Kommission zur Förderung von Frauen. Habe ich nicht verstanden. So. Und mein Bützchen der Woche, ja gut, das ist heute 1. April, geht selbstverständlich an Dieter Müller. Alles Gute zum 70. Geburtstag. Du kriegst mein Bützchen der Woche.
Also das war, nachdem ich mir den immer noch schütteln muss, auf jeden Fall hat mich das ja alles komplett versöhnt, was du gerade erzählst. Liebe Olli, du hörst uns regelmäßig, ich weiß, kennst du dementsprechend die Kategorien, hast du da auch mitgebracht, ein Ohrfeigesicht der Woche und ein Bützchen der Woche vielleicht sogar?
Ja, ich fange mal mit dem Bützchen an, das geht, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass man so privat wird, an meine Tochter, die 18 geworden ist letzte Woche, aber auch so symbolisch für diese Generation, Stichwort Corona, die ja nun eine lange Zeit verzichten mussten auf auch Feiern, und das war so schön, das zu erleben, auch mit Erwachsenen zusammen, weil wir zusammen im Skiurlaub waren. Ohrfeigengesicht ist für mich die Verantwortlichen des spanischen Fußballs. Ja. Und zwar ist dort ein Torwart rassistisch beleidigt worden. Das war nur in der vierten Liga, aber die haben insgesamt natürlich ein massives Problem. Der hat sich dagegen gewehrt und ist dann mit Rot vom Platz gestellt worden. Und das finde ich so unterirdisch. Und da geht da mein Ohrfeigengesicht in diese Richtung.
Wunderbar, sehr nachvollziehbar. Ich habe zwei Ohrfeigengesichter der Woche. Zunächst mal Daniel Dandikopf. Das ist recht spontan entstanden. Wie kann man denn aus fußballromantischen Gründen Alonso, der wahrscheinlich 87 Millionen die Woche verdient, von Monsanto Scheißkohle zusammengebunkerter Dreckscheiß, dem jetzt in den Arsch geschoben wird, jetzt da irgendwie das loben und feiern. Dan, ich hoffe, du hast nächste Woche keine Tournee, wenn wir mit nach dem Bochum-Spiel hier sitzen. Freundchen. Man kann ja gut, wenn es nicht nach München geht, aber ich das andere Ohrfeigengesicht der Woche ist, das wird viele, viele überraschen, geht an Christian Keller. Habe ich mir gestern überlegt, als ich den Augsburger Kader gesehen habe und gesehen habe, da läuft ein Mbabu rum, da läuft ein Arne Meyer im Mittelfeld rum, macht mal einfach ein geiles 1-0 und Titz, der letztes Jahr in Darmstadt gespielt hat, drei gestandene Bundesligaspieler, waren glaube ich alle ablösefrei und wir haben im Sommer einen Kader zusammengestellt, wo man auf Tickets setzt, ich weiß es nicht, also bei allem, ich bin dafür, dass der gute Mann noch lange in Köln bleibt und ich weiß, dass Steffen Baumgart, glaube ich, viel mit ursächlich war in den ganzen Träumen des Sommers, aber Augsburg war gestern eine gestandene Bundesligamannschaft, die hätte gegen uns heute gewinnen müssen, letztes Jahr standen wir noch vor Augsburg, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Deshalb meine ich das mal ganz ernst, bei allem immer Lobhudeln für die Verantwortlichen, dass ich das auch vieles kritisch sehe und nicht einverstanden bin. Und das Bützchen der Woche geht an die Service-Crew von dem Brauhaus Riegele in Augsburg. Ey, die mussten sich ganz was anhören. Es ist ja am Bahnhof, ne? Da kamen die ICEs mit hunderten, ich würde sagen 1000 FC-Fans reingeschoben. Mama Kranz, du mal Gold, was ist da los? Und die haben das, ich bin ja nun da vom Fach so bravourös und so charmant gemacht. Jedes erklärt, ja, die 12 Halben kommen gleich, ja, und ein Weizen auch. Also ich habe sie bewundert und wenn bei mir irgendein Bayern-Fan mit Reisdorfer Handtor Mama ein Weizen zu mir sagt, wenn der Bayern nicht spielt, ich wäre nicht so freundlich. Deshalb in diesem Sinne, Chapeau und habt da gut gemacht, liebe Riegele-Crew. Und jetzt haben wir, glaube ich, 7 Minuten überzogen. Deshalb Dankeschön, lieber Olli. Es war super, dass du da warst. Wünsche noch einen schönen Ostermontag. Lieber Stefan, dir auch. Vielen Dank, dass du da warst. Dan, schöne Grüße und bis ganz bald, mein Freund. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich eine wunderbare Woche. Wir sehen uns nächste Woche übrigens mit Gast Thomas Wagner zur Folge 113. Ich freue mich drauf. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Blog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.